Ja, zu Beginn dieses Gottesdienstes habt ihr ein paar Bilder gesehen von unserem Seniorenausflug. Wir waren vor 4 Wochen auf der Wartburg und haben auch das Lutherhaus in Eisenach besucht. Und ich fand das sehr beeindruckend, was da alles zum Lutherjubiläum ausgestellt wird. Wir konnten einen Nachdruck des ersten Neuen Testaments sehen, das Martin Luther 1522 herausbrachte. Und Nachdrucke der gesamten Bibel von 1534 waren sogar käuflich zu erwerben. Interessant waren aber auch die Wörterbücher in Latein und Deutsch, die Martin Luther anfertigte. Ja, es gab sogar eine Ausstellung der deutschen Wörter, die Luther erstmal erfinden musste, um sie überhaupt verwenden zu können. Das alles hat mich sehr dankbar gebracht, weswegen ich heute auf den Erntedanktisch auch meine Lutherbibel gestellt habe. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, die habe ich da ganz oben hingestellt. Vielleicht habt ihr auch euch gefragt, was macht die Bibel denn auf dem Erntedanktisch? Und das möchte ich gern erklären. In meiner Bibel steht, in eurer auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und ich bin der Ansicht, dass in diesem Jahr zum Lutherjubiläum wir auch mal über diesen Zusammenhang nachdenken sollten. Johannes Hansen hat das gerade im Psalm 119 auch sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und ihr könnt das in euren Bibeln ja nochmal nachlesen, wie eng das zusammenhängt. Dass wir wirklich die Bibel haben, Gottes Verheißung für unser Leben und jeden Tag erleben können, wie sie sich erfüllen. Luther schuf die Bibel in deutscher Sprache in einem ganz kleinen Zimmer auf der Wartburg. Ich habe euch hier ein Foto mitgebracht. Ja, da kommt's. Nur 11 Wochen benötigte er, um das Neue Testament zu übersetzen. So wichtig war ihm, dass die Leute endlich ihre eigene Bibel lesen können. Sein ganzes Leben hatte Luther nämlich einen gnädigen Gott gesucht. Einen, der es gut meint mit ihm. Dabei war Gott so eigentlich in der Bibel immer zu finden. Aber er war versteckt unter lauter lateinischen Vokabeln und Luther musste selbst erst tief graben, um ihn im Römerbrief zu finden. Ich habe gedacht, wenn selbst ein so studierter Mann wie Luther Probleme hatte, Gott in Latein zu finden, wie viel schwerer fiel das dann wohl den Leuten auf der Straße damals im Mittelalter? Und deswegen bin ich noch einmal dankbar geworden für das, was Luther geschaffen hat, für etwas ganz Neues. Dass die Leute endlich lesen lernen, ihre eigene Bibel in der Hand halten können. Das war die Grundlage für alles, was in den kommenden Jahren in der Kirche und der Gesellschaft verändert wurde. Es war die Grundlage, um das Mittelalter verlassen zu können. Die Bibel wurde zum ersten und wichtigsten Standbein der Reformation. Sie war Luther deswegen heilig. Und alle seine Erkenntnisse gingen zurück, so sagte er selbst, auf allein die Heilige Schrift. Genauso wie Luther uns damals die Bibel hinterlass, hat bereits der Apostel Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus über das Bibellesen einiges Wichtige beigebracht. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alles, was in den Heiligen Schriften steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung von Schuld, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch, der Gott gehört, vollkommen, das heißt allen Anforderungen gewachsen ist und dabei ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Ihr Lieben, alles, was in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Alles. Gott hat seinen Lebensatem in die Buchstaben und Wörter der Bibel hineingelegt. Wir sagen heute, er hat sie inspiriert. Das heißt, Gott war den Verfassern der Bibel mit seinem Geist ganz nah. So nah, dass er mit seinem Geist ihre Worte zu seinen eigenen Worten gemacht hat. Und das passiert bis heute, denn er ist ja auch uns mit seinem Geist ganz nah. Gott nimmt die Worte der Bibel und macht sie zu seinem persönlichen Wort an dich. Worte, die wir x-mal überlesen haben, treffen uns plötzlich. Wir wissen ganz genau, jetzt meint Gott mich. Als Gott mich zum Pastor berief, passierte mir das zum ersten Mal so richtig. Ich las einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 16. Da schreibt Paulus, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Und ich wusste sofort, dass Gott mich damit meint. Ich hatte nämlich gezögert, die Bewerbung nach Eversbach zum Studium abzuschicken. Auch Martin Luther hat solche Momente oft in seinem Leben gehabt. Bei ihm schlug Gottes Wort wie ein Blitz ein. 1515 führte das in seinem Turmzimmer zu der wichtigen Erkenntnis, dass wir allein aus Glauben gerettet werden. Luther las Römer 3, Vers 28. So halten wir nun fest, dass der Mensch gerecht wird ohne Werke. Ohne Werke, allein durch den Glauben. Und auf einmal begriff Luther, dass er sich das Heil gar nicht selbst verdienen muss. Seine Suche nach einem gnädigen Gott hatte endlich sein Ziel gefunden, durch eine einzige Bibelstelle. In einer alten Bibel stand auf dem allerersten Blatt Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Und das dritte und alle anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus gelesen. Dieser Eintrag hat mich sehr bewegt, weil ich nämlich etwas ganz Ähnliches erlebt habe. Das erste Mal habe ich die Bibel gelesen, um einen Jungscha-Preis zu gewinnen. Das zweite Mal habe ich sie aus Interesse am Glauben gelesen. Und das dritte und alle anderen Male habe ich sie aus Liebe zu Jesus gelesen. Und ich freue mich darauf, Jesus immer wieder während des Bibellesens zu begegnen. Er macht sein Wort durch seinen Geist für mich lebendig. Und er spricht bis heute zu mir und auch zu dir. Denn vieles bleibt uns in der Bibel verschlossen, wenn wir uns auf den nicht einlassen wollen, von dem die Bibel spricht. Wenn wir aber bereit sind, Jesus zu folgen und ihn anzunehmen, dann werden uns seine Worte verändern und wir werden sie mit ganz anderen Augen lesen. Paulus schreibt, vieles kann passieren, wenn du dich neu auf Jesus und sein Wort einlässt, denn jede Bibelstelle ist nützlich. Hast du auch das schon verinnerlicht, dass Bibellesen wirklich nützlich für dich ist? Ich staune immer wieder, was Gott mit einzelnen Versen bei mir und anderen bewirkt. Augustinus berichtet in seinen Bekenntnissen, dass er unter einem Feigenbaum saß und plötzlich eine Stimme hörte, die zu ihm sprach: Nimm es und lies es. Er wusste tief in seinem Herzen, dass Gott ihn meint und mit ihm spricht und dass er ihn dazu auffordert, die Bibel endlich in die Hand zu nehmen und mal wieder darin zu lesen. Und als er einen kurzen Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Römer las, da schrieb Augustinus: Es war, als ob mein Herz mit dem Licht der Zuversicht gefüllt wäre und alle Schatten meiner Zweifel wie weggefegt wären. Alle Schatten meiner Zweifel weg. Ende letzten Jahres stieß ich bei meinem Bibellesen auf König Hiskia und blieb bei einem Vers hängen. Da heißt es in 2. Chronik 32, Vers 7, Seid mutig, denn mit uns ist ein Größerer. Seitdem lässt mich dieser Vers nicht mehr los. Er hat mich durch viele schwere Situationen in diesem Jahr getragen. Und ich finde inzwischen so im Rückblick, dass Gott mich wunderbar auf dieses Jahr vorbereitet hat damit. Mit diesem Vers bin ich ganz froh in unsere Zelttage hineingegangen, obwohl das unheimlich viel Arbeit war und wir oft an den Punkt gekommen waren, dass wir gesagt haben, wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Aber es hat alles wunderbar funktioniert, denn mit uns ist ein Größerer. Ich glaube, dass die meisten hier schon ganz ähnliche Erfahrungen mit Gott und mit der Bibel gemacht haben. Vielleicht nicht immer und jeden Tag. Aber trotzdem kämen wir an kein Ende, wenn wir uns jetzt hier vorne aufstellen würden und jeder mal erzählen würde, was er schon in der Bibel entdeckt hat. Darum nimm das doch aus diesem Erntedankgottesdienst mit, dass jede Bibelstelle nützlich ist für dich und freu dich darüber, dass Gott zu dir spricht. Paulus lässt das im Folgenden jetzt sogar noch etwas praktischer werden, wenn er an Timotheus schreibt, alles, was in den Heiligen Schriften steht, ist nützlich zur Lehre. Die Schrift an sich will uns nicht nur Dinge lehren, aber sie kann uns eine ganze Menge über das Leben beibringen. Bibelabschnitte auswendig zu lernen, ist deshalb wirklich eine gute Sache. Es hilft, uns zu verändern. Der Psalmist schreibt zum Beispiel, was du Gott gesagt hast, präge ich mir ein, weil ich vor dir nicht schuldig werden will. Auswendig gelernte Bibelverse können uns in unseren verschiedenen Lebenssituationen helfen. Wenn du zum Beispiel mit Furcht zu kämpfen hast, dann könntest du Psalm 27, Vers 1 als Waffe benutzen. Der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir, darum habe ich keine Angst. Oder so wie Luther das übersetzte, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Was meinst du, wie schnell die Furcht davor flieht, wenn du das dir täglich sagst? Oder wenn du dir dauernd Sorgen machst, dann würde ein Blick auf den guten Hirten sicherlich dir helfen. Im Psalm 23 steht über ihn, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nichts wird mir fehlen. Ich las von einer Frau, die sich durch solche Bibelverse verändern lassen hatte. Sie war 99 Jahre alt und lebte in Äthiopien und sie hatte sich ganz mit den Gedanken Gottes füllen lassen, sodass sie zu einem Geschenk für ihre Mitmenschen wurde. Diese Frau hatte sich in den mittleren Jahren entschieden, Jesus nachzufolgen. Allerdings war sie blind. Sie konnte also nicht lesen und auch nicht schreiben. Sie lebte in einer kleinen Hütte, aber sie organisierte sich zwei Bibeln, eine auf Amharisch, der Landessprache Äthiopiens, und eine auf Englisch. Und immer wenn sie Besuch bekam, dann bat sie ihn, ihr etwas aus der Bibel vorzulesen. Sie hatte Hunger nach Gottes Wort. Im Lauf der Zeit wurden ihr ihre Lieblingstexte so vertraut, dass sie sie auswendig konnte. Und wenn dann mal Besuch kam, der nicht lesen konnte, was auch in Äthiopien nicht selten ist, dann zitierte sie all die Bibeltexte, die sie schon konnte. Schließlich kamen die Leute von weit her, um sie zu besuchen. Warum? Weil es nicht darum ging, eine alte, blinde Witwe zu besuchen, sondern weil man einfach spürte, dass die Worte Gottes in dieser Hütte lebendig wurden. Die Worte waren da nicht nur Worte, sondern die Menschen kamen, weil sie plötzlich durch die Worte aus der Bibel Hoffnung bekamen. Weil immer, wenn man diese Frau sprechen hörte, man von Freude erfüllt wurde. So verändert die Bibel Menschen, wenn sie sich darauf einlassen. Und die Schlüsselfrage beim Bibellesen lautet daher nicht, wie viel liest du, sondern wie liest du deine Bibel? Wenn wir die Bibel auf die falsche Weise und mit den falschen Motiven lesen, dann können wir sogar Schaden von der Lektüre davontragen. Philipp Spener gab einmal Ratschläge, wie man die Bibel nicht lesen sollte. Er schrieb den etwas ironisch gemeinten Flyer, wie können sich Bibelleser am besten selbst schaden? Erstens. Wenn Sie die Bibel lesen, ohne ernsthaftes Gebet und die Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Wenn Sie nur Ihr Wissen vergrößern wollen, sich produzieren und Ihre Neugier befriedigen wollen. Zweitens, wenn Sie nicht sehen, was für Ihre Auferbauung nützlich ist, sondern nur, was Sie für Ihren guten Ruf und gegen andere verwenden können. Drittens, wenn Sie verachten, was die Bibel ganz einfach ausdrückt und was leicht zu verstehen ist. Wenn Sie sich also nur die schwierigen Passagen vornehmen, über die immer viel diskutiert wird. Viertens, wenn Sie das, was Sie gelernt haben, voller Stolz und zu Ihrem eigenen Ruhm verwenden. Und fünftens, wenn Sie denken, dass nur Sie weise sind, wenn Sie Auseinandersetzungen lieben und von anderen nichts in Bescheidenheit annehmen können. In all diesen Fällen nimmt der Bibelleser Schaden. Die Pharisäer zur Zeit von Jesus stehen uns als abschreckendes Beispiel dafür vor Augen. Sie waren so stolz darauf, wie gut sie sich in den Heiligen Schriften auskannten. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr forscht in den Heiligen Schriften und ihr seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Doch gerade sie weisen doch auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und auf mich zu hören und das ewige Leben zu haben. Die religiösen Leiter damals dachten sich sehr gut in der Heiligen Schrift auszukennen und sie dachten, das wäre ein Beweis für ihre geistliche Größe. Dabei erlaubten sie den Lehren der Bibel über Demut nie, ihre stolze Haltung zu korrigieren. Sie erlaubten den Lehren der Bibel über Liebe nie, ihre verurteilende Haltung zu reinigen. Und so erkannten sie auch nicht die Wahrheit über Jesus. Ich möchte dir daher Mut machen, die Bibel immer mit der Bereitschaft zu lesen, Dinge aufzugeben in deinem Leben. Lies sie mit einem Herzen, das bereit ist, sich ganz an Jesus hinzugeben. Mach dir bewusst, dass Bibellesen, um verändert zu werden, etwas ganz anderes ist, als das Lesen, um Informationen zu bekommen. Entscheide dich, der Bibel wirklich zu gehorchen. Und dann wirst du auch das Zweite entdecken, was Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus schreibt. Das Bibellesen ist nicht nur nützlich zur Lehre, es ist auch nützlich, um Schuld aufzudecken. Es überführt uns und wäscht unsere Seele rein. Der Psalmist spricht davon, dass er Gottes Wort in seinem Herzen bewahrt, damit er nicht sündigt. Was du Gott gesagt hast, präge ich mir ein, weil ich vor dir nicht schuldig werden will. Wie aber können wir so in der Bibel lesen, dass unser Herz gereinigt wird? Wie können wir so lesen, dass das wirklich auf unser Leben abfärbt? Die Bibel gibt darauf selber eine Antwort mit einem Bild. Paulus schreibt an die Epheser: Jesus hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder sonst dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Überlegt einmal, was passiert, wenn sich jemand nicht so wäscht, wie er sich eigentlich waschen sollte. Auf der Kinderfreizeit in Holland habe ich da ja schon so manches erlebt. Nach der ersten Woche sagt ein Mitarbeiter zu einem Kind: Du könntest dich auch mal wieder waschen und duschen. Darauf das Kind: Wieso wieder? Es hat doch noch gar keiner gesagt, dass wir hier auch duschen sollen. Zum Kontrast stellt euch jetzt vor, was passiert, wenn tatsächlich etwas gewaschen wird. Seife und Wasser dringen tief in die Fasern und Poren ein und entfernen allen Schmutz. Wenn wir zu Gott kommen, dann sieht unser Herz und unser Denken meistens auch ganz schön schmutzig aus. Wir sind vollgestopft mit falschen Überzeugungen und Haltungen, mit tödlichen Gefühlen, fehlgeleiteten Plänen und mit Ängsten. All diese üblen Gedanken ziehen uns nach unten. Sie sind die teuflischen Gegenspieler der Bibel. Sie machen es uns schwer, über Gottes Wort nachzudenken oder uns damit auseinanderzusetzen. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch Gemeinsames Leben: Wir sind oft so überladen und belastet mit anderen Gedanken, Bildern und Sorgen, dass es lange dauern kann, bevor Gottes Wort alles andere beiseite fegen und durchdringen kann, bis es uns waschen kann. Merkt ihr, was uns fehlt, ist diese Reinheit unseres Herzens. Wir sind nicht ganz bei der Sache. In einem Augenblick möchten wir etwas von Gott hören und im nächsten möchten wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen. Wie gut ist es da, dass uns Gott mit seinem Wort eben nicht nur unsere Schuld vor Augen stellt, sondern sein lebendiges Wort schafft es auch, dass es besser mit uns wird. Denn das nehmen wir jetzt einfach mal dazu. Paulus schreibt: Das Bibellesen ist nicht nur nützlich, Schuld aufzudecken, sondern es bessert uns auch. Paulus vertieft das sogar noch im Römerbrief, wenn er schreibt: Lasst euch von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das geschieht, wenn wir uns dem Wort Gottes wirklich ausliefern. Stell dir das mal vor, dein Verstand wird von all dem Schrott gereinigt. Wenn wir einem Menschen begegnen, dann fällt uns plötzlich zuerst nicht ein, dass der uns geärgert hat und was das für ein böser Kerl ist, sondern uns fällt ein, für ihn zu beten und ihn zu segnen. Oder wie wäre das, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir uns herausgefordert oder ängstlich fühlen, wie im Reflex an Gott wenden und ihn um Kraft bitten? Das bedeutet es, wenn unser Denken durch das Wort reingewaschen wird. Auf diese Art und Weise will uns die Bibel helfen, hier und jetzt im Reich Gottes zu leben. Wir dürfen sie Stück für Stück tiefer verstehen und dadurch Gott näher kommen. Viertens ist das Bibellesen nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit, schreibt Paulus. Das Ziel beim Bibellesen besteht also nicht darin, dass wir möglichst schnell einmal durch die Bibel durchkommen, sondern das Ziel ist, dass die Bibel uns durchdringt, dass sie uns erzieht und verändert. Dazu sagte mal jemand: Wenn du die Bibel ganz schnell liest, dann wirst du nur wenig profitieren. Du wirst wie eine Biene sein, die lediglich über die Oberfläche einer Blume streift. Wenn du aber unter Gebet die Bibel liest, dann wirst du zu einer Biene, die in die Tiefen der Blume vordringt. Du tauchst ganz tief ein, um den Nektar aus der Tiefe hervorzuholen. Darum vertief dich mehr in einige Bibelabschnitte. Vielleicht nimmst du auch nur ein paar Verse, lies sie langsam, lies sie, wie du einen Liebesbrief lesen würdest, und schau mal, was dann mit dir passiert. Manche Worte fallen dir vielleicht besonders auf. Lass sie in dein Herz sinken. Frag dich, ob Gott vielleicht durch diese Worte dir etwas sagen möchte. Oder stell dir vor, wie sich die Arme des alten Vaters anfühlten, als sie den verlorenen Sohn umfassten. Oder wie schmeckten eigentlich Fisch und Brot, die Jesus vermehrte, um die 5000 Menschen satt zu machen? Oder wie war das, als Petrus eigentlich aus dem Boot stieg und auf dem Wasser gehen konnte? Welche Gefühle spielten da eine Rolle? Oder welche Freude erfüllte Maria, als sie Jesus nach der Auferstehung wieder sah? Wir sollen uns nicht mit der Bibel vertraut machen, damit wir die 100 Punkte bei der Aufnahmeprüfung im Himmel schaffen. Nein, die Bibel will uns inspirieren. Die will uns verändern. Die will unser Denken durchdringen. Ein Mitarbeiter einer Gemeinde verteilte in einer afrikanischen Stadt Bibeln an die Passanten. Da sagte einer der Leute: Also, wenn Sie mir dieses Neue Testament unbedingt aufdrängen wollen, dann sollen Sie aber wissen, dass ich jede einzelne Seite als Zigarettenpapier benutzen werde und rauchen werde. Gut, sagte der Bibelverteiler Kamberani, das können Sie meinetwegen machen, aber Sie müssen mir eine Sache versprechen. Bevor Sie die Seite rauchen, lesen Sie sie. Letztes Jahr nahm der Bibelverteiler Kamberani an einem Kongress teil. Während des Vortrags zeigte der Redner plötzlich auf ihn und sagte: Dieser Mann da erinnert sich sicherlich nicht mehr an mich, aber vor 15 Jahren schenkte er mir ein neues Testament, obwohl ich ihm androhte, jede Seite zu rauchen. Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber dann stieß ich im dritten Kapitel des Johannesevangeliums auf den Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Von diesem Moment an konnte ich nicht mehr weiter rauchen. Ich wurde Christ. Mein Leben veränderte sich von Grund auf und heute bin ich, der ehemalige Bibelraucher, sogar Pfarrer. Ich bin zutiefst überzeugt, jeder, der Gott sucht, wird ihn in der Bibel finden. Denn, so fährt Paulus im Brief an Timotheus fort, das Ziel der Bibel ist, uns zu jedem guten Werk zu rüsten. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sammeln wir damit keine guten Taten bei Gott wie die Pfadfinder. Es geht vielmehr darum, dass die Bibel uns zu besseren und guten Menschen macht. Wenn wir die Bibel an uns heranlassen, wird sie unser Denken verändern. Durch sie werden wir erkennen, was gut ist und was schlecht ist. Und sie wird uns auch die Kraft geben, dann das Gute zu wählen. Deshalb wollen wir uns darin üben, über die Bibel zu meditieren. Das ist nicht dasselbe wie die Bibel zu studieren, auch wenn das vielleicht auch mal ganz interessant ist. Das Ziel von Meditation ist, unser Denken durch das Wort reinwaschen zu lassen. Der Psalmist schreibt im Psalm 1, Vers 2: Glücklich ist, wer Tag und Nacht über das Gesetz Gottes meditiert. In der Lutherbibel steht da nachdenkt, aber im Griechischen steht da das Wort meditieren. Und meditieren geht nicht so mal eben nebenher. Meditation ist ein langsamer Prozess, so ähnlich wie die Wurzeln Feuchtigkeit aufnehmen, um dann dem Baum Nahrung zu geben. Der Saft steigt höher und höher und höher, bis er alles durchdringt. Meditation wird in der Bibel auch verglichen mit einer Kuh, die gemächlich ihr Futter immer wieder kaut. Immer wieder. Meditation hält sich an das einfache Prinzip, was der Verstand ständig wiederholt, das merkt er sich. Darum wähl dir für dein Bibellesen doch einfach mal nur einen einzigen Vers und leb mit diesem Gedanken Gottes einen Tag lang. Lies ihn dir morgens mehrmals vor und präg ihn dir ein und dann geh in deinen Alltag. Nimm dir zum Beispiel diesen Gedanken aus 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Sei allezeit fröhlich, bete ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für dich. Leb einen Tag lang mal mit diesen Worten. Beschäftige dich mit diesem Geheimnis und kau es durch. Sag dir, ich habe heute doch wirklich allen Grund, fröhlich zu sein. Gott versorgt mich. Ich habe genug zu essen. Ich habe ein Zuhause, ich habe Glaubensgeschwister und Familie um mich. Und wenn mal etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich doch beten. Jesus hört mich und er hilft mir gerne. Und wenn mir der Satan meine Dankbarkeit rauben will, dann renne ich zu Jesus, aus dessen Hand mich nichts reißen kann. Zur Not werfe ich eben wie Martin Luther mit dem Tintenfass nach dem Teufel und er wird verschwinden. So wünsche ich dir, dass du viele wunderbare Dinge mit der Bibel erlebst und dass du nächstes Jahr in Erntedank voller Staunen darüber erzählen kannst. Die Bibel ist wirklich das erstaunlichste Buch der Welt und sie hat es verdient, gelesen zu werden. Zum Schluss noch eine Frage. Wenn du auf eine einsame Insel verbannt würdest und dürftest nur ein Buch mitnehmen, welches Buch würdest du dir aussuchen? Diese Frage stellte einmal jemand dem Schriftsteller Chesterton. Da man wusste, dass Chesterton ein engagierter Christ war, nahmen alle an, er würde die Bibel wählen, aber er nannte sie nicht. Chesterton wählte Thomas, Praxisratgeber für den Schiffsbau. Das macht natürlich auch Sinn. Wenn wir auf einer einsamen Insel festsitzen, dann brauchen wir ein Buch, das uns hilft, nach Hause zu kommen. Wir wollen nicht unterhalten oder informiert werden in dieser Notlage. Wir brauchen ein Buch, das uns zeigt, wie wir gerettet werden können. Und nun schau mal auf dich selbst und sieh dir diese Welt an. Wir sitzen auch oft fest und wissen nicht weiter, wie wird das werden mit Kim Jong-un und Donald Trump, der neuen Regierung. Wir sind auch gefangen in unseren eigenen Gedanken und Verhaltensmustern und wissen eigentlich, dass die irgendwann zum Tod führen werden. Wir sitzen jeder auf unserer kleinen privaten Insel fest, auf der wir weder uns noch Gott kennen, und wir halten nach einer Botschaft Ausschau, die uns weiterhilft. Aus diesem Grund waren Leute, die Jesus nachfolgen, schon immer Menschen, die sich stark mit der Bibel beschäftigt haben. Sie haben in ihr Halt, Wegweisung und ein neues Leben gefunden. John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche, sagte sogar, dass der zentrale Augenblick seines Lebens genau der war, in dem er anfing, darum zu beten, ein Mensch dieses einen Buches zu werden, der Bibel. Die Worte, die uns Tag für Tag von Reklametafeln aus Zeitschriften, Talkshows oder was weiß ich woher bombardieren, die ziehen uns in tausend verschiedene Richtungen. Aber das Wort, das Gott zu uns durch die Bibel spricht, das kann unser Denken erneuern, erfrischen. Was Gott zu Augustin gesagt hat, das gilt doch auch uns. Nimm es und lies es. Sei dankbar, dass Gott zu dir spricht und denk daran, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So wünsche ich dir, dass du zu einem Menschen dieses einen Buches wirst. Amen.